denke, eure Erwartungshaltung sagt jetzt, jetzt wird er vermutlich etwas über Samadhi sagen. Die Erwartungshaltung ist berechtigt, aber ich will sie nicht erfüllen oder noch nicht erfüllen, weil ich noch einen kleinen Nachtrag zu gestern habe. Gestern haben wir ja Sati-Achtsamkeit thematisiert und ich hatte ein paar Bemerkungen gemacht zu Satipatthana, wo diese geistige Funktion ja ein Stück weit in ihrer exklusiven, sehr hohen Art präsent ist. Und ich wollte danach das eine oder andere noch sagen zu dem, was uns vielleicht alltagsnäher ist und für unsere Praxis tauglicher ist. Das ist aus Zeitgründen ein bisschen kurz gekommen. Und deshalb will ich ein paar Nachträge heute noch machen. Und zwar will ich kurz über drei Dinge sprechen, die in meinem Kopf unter Sati-Hilfstruppen laufen. Wenn man die Worte hört oder wenn man sich die Sache selbst anhört, denkt man gar nicht dran, dass das eigentlich etwas mit Sati zu tun hat. Aber wenn man näher hinschaut, merkt man, dass das Dinge sind, wo Sati eine wichtige Funktion spielt. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Herzenseigenschaften, bei denen Sati sozusagen durch die Hintertür mit reinkommt. Und die ersten beiden will ich vorstellen in einer Formulierung des Erwachten. Er sagt nämlich, zwei helle Eigenschaften beschirmen die Welt. Schamgefühl und sittliche Scheu. Scham und Scheu, sagt der Erwachte, haben eine Schutzfunktion. Sie beschützen die Welt, die Wesen natürlich auch, weil Scham und Scheu ja etwas ist, was als Eigenschaften in den Wesen auftaucht. Und was ist das Gemeinsame bei beiden, wenn sie sich melden? Sie weisen auf das Gute, auf das Richtige, auf das Heilsame hin. Und sie warnen auch vor dem Unheilsamen, vor dem Unguten, vor dem, was man an Fehlern machen könne. Und damit verhindern sie oder schränken zumindest ein negative karmische Handlungen, die man vorhat, an die man vielleicht gerade denkt. Und das gilt, Klammeranmerkung, insbesondere im sexuellen Kontext. Scham und Scheu haben aber zwei unterschiedliche Facetten derselben Grundwarnung. Achtung, pass auf, eben bist du auf dem Abweg. Scham ist eine Eigenschaft, wo wir uns selbst unsere eigenen höheren Maßstäbe vor Augen halten. Nicht? Manchmal wird auch schlicht gesagt, das Gewissen, das bessere Wissen meldet sich und sagt, hallo, stopp, Achtung. Entweder du hast etwas vor, was deinen eigenen Idealen widerspricht, oder hast etwas getan oder tust gerade etwas, was mit deinen eigenen Idealen nicht kompatibel ist. Ja. Wenn Realität und das bessere Wissen nicht zusammenpassen, dann lässt uns Hiri, der Pali-Ausdruck, zurückschrecken. Es hat natürlich ganz unterschiedliche Ebenen und Nuancen, das brauche ich an dieser Stelle gar nicht groß auszuführen. Natürlich schämt man sich, wenn man sich bei einer Tat ertappt hat, von der man sagen muss, na, das war jetzt wirklich absolut daneben. Jetzt hast du aus egoistischen Gründen etwas getan und ein anderer hatte Schaden davon. Ich glaube, das ist offensichtlich. Aber diese Hiri geht auch in ganz subtile Bereiche hinein. Vielleicht ist uns das schon mal begegnet, dass wir uns selbst so ein bisschen vor uns schämen, wenn wir nur einen Gedanken haben, bei dem wir glauben, das war aber jetzt unter deinem Niveau. Ja? Da hat man noch gar nichts gesagt, noch gar nichts getan und trotzdem meldet sich etwas anderes in uns aus einer höheren Perspektive und schüttelt so innerlich den Kopf. Vielleicht habt ihr gestern mitgekriegt, in einer Lehrrede kam Scham und Scheu auch mal vor. Deshalb hatte ich diese Lehrrede rausgesucht von dieser Festung. Die uneinnehmbare Festung hieß das. Und da hat der Buddha Scham verglichen mit dem Festungsgraben. Warum? Scham schafft eine Distanz zu dem, was ich an falschen Dingen tun will. Scham schützt die Einwohner vor den Feinden, die von außen kommen. In dem Fall sind die Einwohner wir selbst und die Feinde, das ist das negative Denken, Reden und Handeln. Und Scham macht einen Graben zwischen beiden, nicht? Also das negative Handeln kann nicht übergreifen, kann uns nicht überwältigen, sondern wir schaffen entsprechenden Raum dazwischen. Das heißt, die Festung, wo Scham ist, bleibt die Festung unangetastet, bleiben die Insassen unangetastet. Und für diese Festung, haben wir gestern gehört, können wir auch sagen, das ist Citta, das ist unser eigenes Herz, das unbefleckt bleibt von negativen Handlungen. Eine ganz ähnliche Rolle hat Utapa, hat Scheu. Nur, dass hier der Maßstab nicht in uns selbst ist, sondern bei Scheu ist immer der Maßstab außen. Das sind die Vorbilder, das sind die, die es besser wissen, das sind die, die uns vorangehen, das sind die Weisen, die die Maßstäbe unseres Gewissens in sich auch repräsentieren. Und wenn da ein Missverhältnis auftaucht, zwischen dem, was man selbst denkt und tut, und dem, was gesellschaftlich üblich ist, das wäre die niedrigste Variante, was sollen denn die Nachbarn denken, so ungefähr, bis zu der Variante, was soll denn ein Buddha, was soll denn ein Arahat, was soll denn ein Dhamma-Lehrer denken, wenn der sieht, wie ich da agiere, wie ich da in meinem Leben hause. Also man möchte nicht öffentlich blamiert dastehen, man möchte auch nicht getadelt werden. Und das ist der Schutz, den Scheu Utapa verleiht. Wenn ich also vermeiden will, getadelt zu werden, egal von wem, dann ist die beste Methode, sich so zu verhalten, dass man keinen Anlass zu Tadel gibt. Der Hintergrund ist, dass man in sich, wenn es denn so ist, dass man in sich bestimmte Maßstäbe wie Weisheit, Reinheit etc. anerkennt und möglichst nicht in Widerspruch damit geraten will. Und ein weiterer Aspekt in dem Kontext ist auch, dass man anerkennt, es gibt so etwas wie existenzielle Gesetze, die wirken. Stichwort Karma-Gesetz, nicht? Viele Menschen haben ja das Gefühl, man kann alles tun, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Ne? Also man kann jedem Tadel entgehen, wenn man schlau genug ist und keiner merkt's. Und da wäre hier nochmal ein Riegel vorgeschoben, weil einer das immer merkt. Und das ist die Gesetzmäßigkeit von Karma, die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung. Und das wäre nochmal eine besondere Art von Scheu. Ich scheue mich vor der Antwort der Welt, nämlich, dass die Taten, die negativen Taten zu mir zurückkommen. Ja, die Welt gibt ja auch eine Antwort auf das, was wir tun, auf das, was wir reden. Die Antwort ist, ja, es kommt an mich zurück, die Qualität meiner Handlung erlebe ich dann selbst. Und das ist einmal die subtilste, aber vielleicht auch wirksamste Art von Scheu, dass, wie man in den Wald hineinruft, dass es auch so zurückschallt und man dann sich genau überlegt, was will ich denn hören. Und das Bild dazu, das Gleichnis, das haben wir gestern auch schon gehört, das war nämlich bei der Festung der breite Rundweg um die Festung. Und es wurde gesagt, dass man von diesem Weg sehr gut beobachten kann. Und beobachten heißt ja, ich sehe, was los ist. Ich sehe von ferne schon die Feinde kommen. Also ich sehe von ferne schon die negativen Handlungen beziehungsweise die Ergebnisse von negativen Handlungen kommen und kann mich entsprechend verhalten und sie vermeiden. Zum Beispiel, wenn auf der Waage steht, befriedige ich jetzt einen dringlichen persönlichen Wunsch, einen egozentrierten Wunsch, weiß aber, andere haben den Schaden davon. Da habe ich im Moment habe ich das Wohlgefühl dabei, aber ich weiß, das ist eben nur für den Moment und die Rechnung kommt später und die muss ich dann bezahlen. Und dann fange ich an zu meckern und zu sagen, warum habe ich denn nicht früher? Ja? Dafür der Rundweg, dafür die innere Haltung von Scheu, nochmal, die zusammen mit Scham ja ein Aspekt von Sati ist. Das ist eine Erinnerung, die uns auch in uns auftaucht und sagt, Achtung, sei vorsichtig. Und etwas Drittes hat mit Sati zu tun, wo man es unbedingt auch nicht vermuten möchte, das ist das, was der Buddha Katanyuta nennt, Dankbarkeit. In dem Wort steckt schon sehr viel drin, also im Pali-Wort steckt schon sehr viel drin. Es sind zwei Teile, einmal das Wissen und das Katha. Das Wissen um das, was getan wurde. Und zwar, was einem selbst getan wurde. Und die Bedeutung von diesem Pali-Wort, was wir in Deutschen mit Dankbarkeit wiedergeben, ist sich erinnern, was wir alle früher von anderen an Gutem, an Hilfreichem und Segensreichem schon erfahren haben. Und das ist etwas, was uns, ich erkläre gleich warum, oft schlicht in Vergessenheit gerät. Denn Tatsache ist, dass Menschen in jeder Beziehung in einer großen Abhängigkeit leben. Also ohne die Fürsorge unserer Eltern oder deren Ersatz wäre für uns nie ein physisches oder psychisches Überleben möglich gewesen. Ohne die Fürsorge unserer Lehrer in der Schule oder bei der Ausbildung hätten wir nicht den Kenntnisstand und den Fähigkeitsstand, den wir heute haben. Ohne den Einsatz unserer Ehefrau, Ehemann, Partner hätten wir nicht, soweit wir es haben, die Art von Geborgenheit und Zuhause, wie wir das erleben oder erlebt haben. Ohne die Tätigkeit, die ökonomische Tätigkeit unglaublich vieler Menschen, hätten wir nicht die materielle Vielfalt und die materiellen Güter, die uns zur Verfügung stehen. Ohne Staat, Polizei, gesellschaftliche Institutionen, auch wenn wir manchmal schimpfen, hätten wir nicht die Sicherheit und die Ordnung, in der wir einigermaßen gut leben können. Und last not least, ohne den Buddha hätten wir weder Dhamma noch Sangha, hätten wir keine Möglichkeit der Befreiung, keine Möglichkeit, unsere Lebenssituation grundlegend zu wandeln. Ich sage das, um schlicht und einfach nochmal deutlich zu machen, wie wenig autonom wir sind und wie sehr, sehr abhängig wir sind von anderen Wesen, anderen Menschen und äußeren Gegebenheiten. Nur das Ganze ein Nachteil, unser Ego wird ein bisschen angekratzt, denn das alles demonstriert uns ja, wir sind gar nicht die großen Kerle, die wir manchmal zu sein glauben oder wollen. Wir sind abhängig, wir bestehen nur in Abhängigkeit. Und da diese Abhängigkeit unser Ego ankratzt, sind wir geneigt, da nicht hinzugucken, wegzuschauen, das auszublenden und damit auch das zu lassen, was der Buddha als Dankbarkeit, Katanyuta, bezeichnet. Und das ist der Grund, warum der Buddha folgenden Satz geprägt hat. Der gute Mensch aber ist dankbar und erkenntlich. Denn Dankbarkeit und Erkenntlichkeit sind Kennzeichen für gute Charaktere. Dankbarkeit und Erkenntlichkeit bilden den Grundzug eines guten Menschen. Wichtiger Merkposten. Also Dankbarkeit ist eine heilsame Eigenschaft. Nicht nur, dass wir sagen, okay, na gut, da muss ich meine Schuld irgendwie abtragen, danke, damit ist das erledigt. Sondern diese Eigenschaft, sich anzugewöhnen oder zu reaktivieren oder zu verstärken, ist eine heilsame Eigenschaft. Warum? Jetzt sind wir wieder bei Sati. Weil mit Dankbarkeit auch diese Funktion von geistiger Wachheit und von geistiger Klarheit mehr Gewicht bekommt. Denn Dankbarkeit beinhaltet ja die klare Sicht und die Bewusstheit der Realität, die ich eben gerade kurz geschildert habe. Sie beinhaltet die Klarheit in Bezug auf unsere eigene Vergangenheit, was alles schon geschehen ist uns gegenüber, damit wir zu dem Stand kommen konnten, auf dem wir heute sind. Und sie befähigt uns, an die unzähligen Situationen zu denken, in denen wir von anderen was bekommen haben, in denen wir von anderen Hilfe erfahren haben, in denen uns andere getröstet haben, in denen wir etwas von anderen lernen und erfahren konnten. Deshalb, sagt er, um Klarheit zu haben über die Lebenssituation, und das hat ja auch Auswirkungen auf die Zukunft, unsere Abhängigkeit ist ja nicht heute beendet, sie bleibt ja, dass man sich Dankbarkeit als innere Haltung angewöhnt oder verstärkt, um diese Klarheit auch zu haben. Und neben Dankbarkeit ist ein zweites Wort noch gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Erkenntlichkeit. Das klingt erstmal gleich, aber wenn man hinguckt, sind es zwei unterschiedliche Facetten. Dankbarkeit ist eine Empfindung und eine Klarheit in Bezug auf die Situation. Und Erkenntlichkeit ist das, dass man das auch ausspricht. Nicht? Man kann dankbar sein, man kann aber auch sagen, danke an den Küchendienst, dass das heute so toll war. das wäre sozusagen ein Stück auch das mal zurückzugeben oder zu formulieren, was man innerlich empfindet. Und wie es scheint, ist dieses Phänomen oder diese Eigenschaft etwas sehr Seltenes. Man kann es gar nicht glauben, wenn man der Formulierung des Buddha sozusagen nachgeht. Denn er sagt, es gibt drei Menschen oder drei Wesen in der Welt, die selten sind. Ein Buddha, das kann man gut nachvollziehen, einer, der die Lehre vorträgt, und ein dankbarer Mensch. Es erschüttert schon, wenn man das hört, dass Dankbarkeit so selten ist, obwohl es doch gerade ein so weites Feld ist, auch um spirituell sich üben zu können. Das macht genügend als Nachtrag, um auch mal zu zeigen, dass Sati nicht nur ist, wenn man auf seinem Kissen sitzt und die Welt um sich herum vergisst und nur den Atem beobachtet oder die Gefühle beobachtet, sondern dass Sati in einer durchaus menschlichen Gestalt, in einer Alltagsgestalt auftaucht, wo wir dann nicht mehr sagen können, ach, na ja, gut, das steht noch nicht an in meiner Übung. All drei Dinge, die ich genannt habe, Scham, Scheu und Dankbarkeit, sind Felder, die man den ganzen Tag eigentlich beackern kann und damit indirekt, ja, aber stetig an dem arbeitet, was ich jetzt gestern als Sati kurz beschrieben habe. So, kurzes Durchatmen, weil wir jetzt uns dem Thema des heutigen Tages widmen. Ich danke dir, dass du das gesagt hast. Das ermutigt mich weiterzumachen. Wir sammeln uns. Samadhi oder Samadindriya. Wie können wir es sprachlich fassen, was zu dem Umfeld gehört? Zur Stille kommen, zur Ruhe kommen, nach innen gehen, Frieden finden, Vielfalt überwinden, Einheit erfahren, Polarität überwinden, getrennt sein, hinter sich lassen. All das ist das Umfeld, über das ich heute Morgen reden will. Aber ich habe als Zugang vielleicht mal ein bisschen unorthodoxen Einstieg gewählt. Ich will ganz kurz zwei Lehrreden des Buddha referieren, wo er unsere momentane Lebenssituation beschreibt, wo er die menschliche Lebenssituation und die individuelle Lebenssituation von uns beschreibt, und zwar aus dem Blick der, sag mal, kosmischen Dimension, aus dem Blick der langen Entwicklung, kosmischen Entwicklung, die uns hierher geführt hat. Denn unsere Krux ist, dass die Lebenssituation, die wir vorfinden, als selbstverständlich, als normal hinnehmen. Es ist doch so. Wir machen die Augen auf, wenn wir geboren werden und denken, ei, so ist es. Nur der Blick eines Buddha, der aus einer ganz anderen Dimension auf diese Situation schaut, zeigt uns, dass es eigentlich eine Situation der Verrücktheit, des Wahnsinns ist. Nur ein Verrückter ist immer in der Situation, der weiß gar nicht, dass er verrückt ist. Deshalb mal diesen Zugang, um zu zeigen, wie, sagt es immer in Anführungsstrichen, die kosmische Entwicklung uns, die Menschheit, hierher geführt hat, wo wir im Moment sind. Und da ist eine Betrachtung, die der Erwachte anstellt, wo er sagt, zu Beginn dieses Weltzeitalters, in dem wir uns befinden, zu Beginn dieses Weltzeitalters waren die allermeisten Wesen brahmische Wesen. Er nennt sie die Leuchtende, das ist die zweite Ebene der brahmischen Existenz. Und das waren Wesen, die auf der einen Seite sehr, sehr lange lebten, lange Lebensdauer hatten, die in sich einig waren, die sozusagen in Samadhi lebten, die aus einem reinen Herzen heraus lebten, die in großem inneren Wohl lebten, die ein leuchtendes Gemüt hatten. Das ist der Ausgangspunkt. Da gab's Menschen überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt. Geschweige von Petas, Höllenwesen und sonstigen verrückten Dingen. Die Brahmas, das waren die Lebensformen, die dominiert haben zu dieser Zeit. Aber, jetzt kommt das Aber natürlich, wir haben es auf unseren Ja, Döschen auf unserem Marmeladendöschen heute Morgen schon wieder gelesen. Es bleibt nicht so. Ach, die brahmischen Wesen bleiben nicht, sondern es beginnt der Abstieg. Abstieg heißt in diesem Fall, dass diese Wesen auf einmal wieder anfingen, sich für das Draußen zu interessieren, was da so in der sogenannten Welt sich tut. Sie fingen nun an, wieder hinzugucken, ah, da ist ja was Materielles, wie mag das schmecken, wie mag das aussehen, also eine Außenorientierung, und ihr merkt daran schon die Einheit, in der sie lebten, die weitgehende Einheit, in der sie lebten, geht verloren. Das kann man Sündenfall nennen, das ist der wahre Sündenfall, ja, dass diese Einheit, die man mal hatte, dass die verloren geht. So, welche Veränderungen haben sich da abgespielt jetzt? Zunächst die Einheit geht verloren, das habe ich gesagt. Der innere Glanz geht verloren. Das innere Wohl, das die Wesen hatten, schwächt sich ab. Und es ist immer mehr Interesse für das materielle Außen. Immer mehr das Hingucken, was sich da draußen tut. Entsprechend verändert sich die eigene Körperlichkeit. Die wird wieder gröber. Das Erleben verändert sich. Es wird wieder differenzierter, nicht mehr die Einheit. Es wird wieder Vielfalt. Es entsteht immer mehr Differenz auch zwischen den Wesen. Es gibt auf einmal Männer und auf einmal Frauen. Es gibt Schöne und es gibt weniger Schöne. Also die ganze Vielfalt, die wir heute so als selbstverständlich erleben, ist das Endprodukt von dem Auseinanderfallen einer ursprünglichen Einheit. Und auch die sogenannte äußere Welt verändert sich, sie wird nämlich auch immer gröber. Die Brahmas sind ja Wesen, die in einer Lichtwelt leben, so kann man sich das vielleicht bildhaft vorstellen. Sie leben in einer Lichtwelt, wo es hell ist, wo es leicht ist, und wir leben in einer Welt, wo es hell und dunkel ist, wo Zersplitterung ist, wo Vielfalt, Buntheit ist, und wo es auch viel an ja Dunklem und Unangenehmem gibt. Und der Buddha schildert, dass diese Wechselwirkung zwischen Vergröberung innen und Vergröberung außen immer weiter geht. Es geht immer weiter nach unten. In der äußeren Welt wird es immer schwieriger, wohlzufinden. Und überhaupt suchen jetzt die Wesen auf einmal das Wohl außen. Sie suchen es gar nicht mehr innen, sie haben es völlig verloren. Sie suchen es in dieser Welt, aber es wird da immer schwieriger, sich zu ernähren. Das ist das Beispiel. Und vor allen Dingen kommt es zu immer mehr Zwist und Auseinandersetzung der Wesen untereinander, bis hin zur Gewaltsamkeit, bis hin ja zur kriegerischen Auseinandersetzung. Wenn man das jetzt nochmal, was ich nur andeuten konnte, zusammenfassen will, was ist denn die was ist das Charakteristische an diesen Vorgängen, kann man sagen, die Veränderung lautet, wo früher Einheit war, ist auf einmal Vielfalt. Wo früher Einheit war, ist jetzt Ausdifferenzierung, Spaltung, Trennung, Buntheit. Die Welt wird größer, sie breitet sich aus. Es kommt zur Isolierung des Einzelnen, zur Entfremdung der Wesen zueinander. Es kommt zu Gegensätzen der Wesen zueinander. Es kommt psychisch gesehen zur inneren Zerrissenheit, Bedürftigkeit, Abhängigkeit. Also all das, was mit Wohl nichts zu tun hat oder immer weniger zu tun hat. Wo früher übermenschliches Wohl war, ist jetzt Abhängigkeit vom Äußeren und immer weniger Wohl. Und im Gegenteil, das Wohl nimmt ab und schlägt sogar in manifesten Schmerz, in Dukkha um. Und es wird immer schwieriger für die Wesen, das, was sie verloren haben, also das bisschen Wohl, was ihnen bleibt und was sie sich wünschen, dass sie das erlangen. Und das ist in etwa die Beschreibung der Lebenssituation, in der wir heute sind. Samadhi futsch. Und das, was wir erleben, wissen wir. Nur, ich wiederhole das nochmal. Wir halten das, was wir jetzt erfahren, für normal und haben gar nicht die Ahnung davon, dass das nicht das Ende ist einer Evolution, die immer zum Besseren geht, sondern, wie der Erwachte sagt, der momentane Stand einer Devolution, wo es seit vielen, vielen, vielen Tausenden von Jahren immer weiter abwärts geht. Und das Erschreckende dabei ist, dass dieser Trend, dieser Entwicklungstrend noch lange nicht zu Ende ist. Wir haben die Talsohle noch nicht erreicht, sondern wir sind jetzt in einer noch, sagen wir, halbwegs erträglichen Situation. Und wenn man das weiterspinnt zu der Warte, dann steht jetzt auf der kosmischen Ebene das irgendwann mal ins Haus, was der Buddha das Messerstichalter, das Messerstichzeitalter nennt. Also wo es nur noch drunter und drüber geht, wo das perfekt ist, was man Chaos nennen kann. Der Hintergrund, und das ist ganz wichtig, ist aber nicht eine irgendwie geartete objektive Welt, in die wir hineingekommen sind. Also nicht das Ergebnis einer Entwicklung aus einem Urknall heraus, aus einer materiellen Entwicklung heraus. Der Buddha sagt ja immer wieder, es gibt nicht diese psychisch unabhängige Realität, sondern es ist immer eine Wechselwirkung zwischen innen und außen. Wie unser Herz gestrickt ist, so erscheint die Welt. Und wie die Welt erscheint, so reagieren wir auf sie. Und im Moment reagieren wir so, dass der Strudel weiter nach unten geht. Papancha, Gegenteil von Samadhi, Weltausbreitung, Vielfalt, das ist das Ergebnis von geistiger Aktivität, von Wollen, von Anstreben. Und das Anstreben der Wesen ist im Moment das Anstreben von sinnlichem Genuss, von Erfahrung, von Wohlerfahrung durch den Kontakt mit der äußeren Welt. Welt ist ja nichts anderes als Wahrnehmung und Gefühl. Und Wahrnehmung und Gefühl sind, sagt der Erwachte, Citta Sankara. Es sind die Aktivitäten, die Bewegtheiten unseres Herzens. Was uns beruhigen kann, ich rede immer noch auf der sogenannten kosmologischen Ebene, auf der Ebene der Großwetterlage, dass auch das, was wir Tiefpunkt genannt haben, auch nicht dann ein Endpunkt ist. Oh je, dann ist immer Chaos. Sondern auch das bleibt nicht so. Am Tiefpunkt dieser Entwicklung gibt es eine Umkehr und das Pendel schlägt wieder zurück. Es geht sozusagen wieder aufwärts, bis die meisten Wesen wiederum brahmische sind, also leuchtend sind, brahmische Wesen sind. Es war eine lange Einleitung, aber jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen ein Gespür, in welchem Umfeld sich Samadhi oder Samad Indriya bewegt. Wenn man unbedarft ist, könnte man jetzt einen Schreck erleben. Oh je, es gibt A, Wiedergeburt, da glaube ich dran. Es gibt B, das Messerstichalter, da glaube ich jetzt auch dran, weil es der Buddha gesagt hat. Oh je, was kommt da auf uns zu? Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Das war jetzt eine Perspektive, die ich eingenommen habe, auf das Ganze zu gucken. Und es gibt sicher eine Parallele zwischen der Gesamtentwicklung und der Entwicklung der Wesen, weil das ist ja im Grunde eins. Aber die einzelnen Wesen sind ja nicht gebunden an diesen Trend. Wenn man in Frankfurt in den Zug einsteigt, fährt er nach Hamburg. Aber man ist nicht unbedingt gebunden daran. Man kann irgendwann sagen, nee, ich will gar nicht nach Hamburg, ich steige aus. Und so ist es genauso. Wenn man erkennt, diese Welt geht immer mehr in die Differenzierung hinein, immer mehr in die Buntheit, immer mehr in Hass, Gewalt und Widerspruch, kann man sagen, ja, aber ohne mich. Und das funktioniert aber nur und kann nur funktionieren, weil eben diese Fähigkeit in uns verborgen ist, das Ganze rückgängig zu machen. Sozusagen aus unserer Perspektive jetzt individuell rückgängig zu machen und unser Herz, unser Citta wieder so umzubauen, dass all diese Zerspaltenheit, diese Zerrissenheit eingeebnet wird, das Herz wieder einiger wird, wieder leuchtend wird und damit notwendigerweise auch eine andere Erfahrung im sogenannten Außen stattfinden muss. Und jetzt mache ich einen großen Sprung, gleichsam wieder zu der heilen Situation oder halbwegs heilen Situation zurück und beschreibe jetzt ein paar Zustände, die man auch als Mensch erfahren kann, selbst in dieser aktuellen Lebenssituation. Erfahrungszustände, die man als Samadhi-Zustände beschreiben kann. Und ihr hört zunächst mal die Standardfrage, die der Buddha jetzt schon dreimal gestellt hat. Woran ist denn Samadhi zu erkennen? Was ist denn das entscheidende Kriterium oder das Wichtige? Und woran, ihr Mönche, ist die Fähigkeit der Einigung zu erkennen? An den vier Schauungen. Daran ist die Fähigkeit der Einigung zu erkennen. Das war die Standardfrage. Und wieder sind wir wieder da an diesem Punkt, wo der Buddha gleich sozusagen die Top-Antwort gibt. Ja, das mache ich erschreckend, wenn man gleich hört, ach, jetzt Sammlung, jetzt habe ich mir wunderbar was vorgestellt und jetzt kommt er gleich mit den Jhanas. Das ist also schon wieder was Jenseitiges, wo ich nie hinkomme. Aber das sollte man zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Der Buddha nennt erstmal die Königsklasse, wo Samadhi auftaucht. Und er nennt an anderen Stellen, ich komme ja darauf zurück, auch noch die Portionierungen, die uns vielleicht leichter verdaulich sind. Aber er sagt hier zunächst mal, die vier Jhanas, das ist der Prototyp an Samadhi, den er am allermeisten, am öftesten erwähnt, um zu zeigen, das ist sozusagen das beste Beispiel, um zu erklären, um was es geht. Da fragt man sich ja, unter welchen Bedingungen kann man diese Art von Samadhi erfahren? Und da nennt er fünf Hindernisse, die sie erstmal verhindern. Fünf sind es der Hindernisse, der Hemmungen, die das Gemüt überwuchern und die Weisheit kraftlos machen. Welche fünf? Wunscheswille, Aversion, matte Müde, Erregungen, Unruhe, Zweifel. Das ist die Formulierung von Helmut Hecker, der so übersetzt. Also das sind die fünf Hemmungen, wenn die da sind, wenn die unser Herz sozusagen umlagern oder hier heißt es überwuchern, hat man keine Chance, Samadhi zu erfahren. Das Dumme ist nur, dass diese fünf, ich hatte das schon mal erwähnt, aber gerade die Standardsituation des normalen Menschen sind. Der lebt ja gerade aus diesen fünf. Das ist ja sein Wesenszug, wenn man so will. Und dann ergibt sich notwendig, wenn das da ist, wenn das in uns dominiert, dass dann Samadhi, dass dann die Schauungen nicht denkbar sind. Und dann sagt uns die Logik, die fünf müssen weg. Und so formuliert es der Wachter auch. Während er so diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt wird er heiter, heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohlfühlend wird sein Herz einig. Und so gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender, ruhegeborener, seliger Verzückung, die Weihe der ersten Schauung. Diesen Leib dadurch dringt und durchdrängt er nun, erfüllt und sättigt ihn mit ruhegeborener, seliger Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von ruhegeborener, seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Wenn man sich das so richtig mal abschmeckt, was der Buddha sagt, da kriegt man wenigstens ein Gefühl dafür, was Jhana sein kann, was Samadhi ist. Denn da kehrt wieder Einheit zurück. Und da kehrt wieder inneres Wohl zurück. Wobei das nur die Beschreibung der ersten Vertiefung war. Es kommen ja drei weitere, wo das immer mehr noch vertieft und immer noch intensiviert wird. Und daran merken wir schon, warum der Buddha die Jhanas als Beispiel nennt, weil diese Vertiefungen eine sehr weitreiche Form von Samadhi darstellen. Denn da fällt eine ganze Menge von Spaltung, von Irritation, von Zerrissenheit weg. Und es geht so weit, dass sogar das, was wir Welt nennen, was wir die äußere Welt nennen, in diesem Zustand wegfällt. Weil die fünf äußeren Sinne, vom Auge angefangen, gar nichts mehr da draußen wahrnehmen, die Sinneswahrnehmung eingestellt ist für diese Zeit und in späteren Stadien auch das Denken, das Sinnen und Erwägen eingestellt wird, von daher das, was wir Welt nennen, gar keine Chance hat, in diesem Bewusstseinszustand überhaupt da zu sein. Das ist überhaupt nicht da. Es fällt die Trennung weg zwischen Ich und Welt. Ich wird nicht erlebt, Welt wird nicht erlebt. Es fällt die Trennung weg von Raum, hier und dort, nah und fern, links und rechts. Es fällt auch die übliche Wahrnehmungsform weg, früher, später, heute. Also die Zeitdimension ist in dieser, muss ich jetzt sagen, Zeit weg. Und darin sehen wir, wie sehr unterschiedlich das ist, was der Erwachte in den Vertiefungen beschreibt, im Vergleich zu dem, was unser Alltagsgewusel ist, sowohl um uns herum als auch in unserem Kopf. Und das Ganze, ihr habt es ja aus den Formulierungen entnommen, dieses sprachlose Erleben, dieses, hätte fast gesagt, sinnlose Erleben, sinnenlose Erleben, ist eben nicht öde und leer und nichts und hohl und langweilig, sondern das genaue Gegenteil. Es ist ja eindringlich gesagt, das ist die Ebene eines unaussprechlichen Wohls, eines inneren Wohls. Und da kommen wir schon langsam wieder zurück in unseren Gedanken an das, was ich eingangs von den brahmischen Wesen genannt habe, von den Strahlenden. Und es gibt mir den Übergang, dass wir nicht verwechseln die Vertiefungen und Samadhi. Samadhi ist der umfassende Begriff, die Jhanas, die Vertiefungen sind eine Form von Sammlung, aber es gibt eine Reihe von anderen auch noch, die ich kurz wenigstens erwähnen will. Das sind die Brahma-Viharas, die vier göttlichen Verweilungen. Das ist das, woran ich hier anfangs erinnert habe, als ich über die Leuchtenden gesprochen habe. Das ist eine Erlebensform, die auch eine Samadhi-Form ist, aber nicht eine Form der Versenkung. Warum? Bei den vier Brahma-Viharas wird Welt noch erlebt. Da werden andere Wesen noch erlebt. Aber die Einheit, und das ist immer das Verbindende, Samadhi ist immer die Herstellung von Einheit, die Einheit wird jetzt in Bezug auf die anderen Wesen erlebt. Nicht mehr die Trennung, hier bin ich und da ist der Rest, ich bin wichtig, der Rest ist nicht so wichtig. In der Formulierung heißt es, bei einer meditativen Übung, liebevollen Gemütes strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und unten und überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte. Das ist die Formulierung von Neumann. Er ist die ganze Welt durchstrahlt, aber durchstrahlt von Liebe, wird hier gesagt, von Güte, von Freundlichkeit, von Wohlwollen. Und wenn wir die anderen Brahma-Viharas dazu nehmen, das Strahlen von Mitempfinden, von Erbarmen, oder das Durchstrahlen der Welt mit Freude, mit Mitfreude, oder mit Gleichmut, da merken wir, in welche Richtung diese Form von Samadhi geht. Die Welt ist wieder eins geworden, aber auf der Ebene der Personen, alle oder sich in allem wiedererkennen, sagt Neumann, oder wie Fritz es immer sagt, überall mit allem sich eins empfindend. Nicht mehr diese Trennung wahrnehmen oder erleben, sondern das Gemeinsame sehen. Machen wir den Test, wenn wir über die Straßen gehen, wie sehen wir andere Menschen? Der ist groß, der ist klein, der hat einen roten Rock an und die hat eine komische Brille auf. Also das ist das Primitivste, ja. Warum läuft der mir über den Weg? Warum stört der mich? Ja, ach, der gefällt mir, der ist mir sympathisch. Das sind so die Kriterien, die wir oft im Alltag anlegen. Die Kriterien, den anderen zu sehen, je nachdem, ob sie mir gefallen, ob sie mir nützen, ob sie mir sympathisch sind oder nicht. Das ist keine brahmische Haltung. Die brahmische Haltung ist immer die, guck, da ist einer, der genauso gestrickt ist wie ich. Der will im Grunde auch nur eins, Leiden vermeiden, glücklich sein. Das mal jetzt ganz zugespitzt auf 2-3 Worte. Und nicht, dass das allein vom Verstand kommt, ja, ach, der ist ja auch wie ich auf dem Weg, so ungefähr, sondern das auch so wahrnehmen, so empfinden, wir sind ja alle eins. Wir haben ja sowas wie eine kollektive Solidarität. Wir sind ja verbunden, existenziell verbunden. Und die Wahrnehmung der Trennung ich und ihr ist ja Ausdruck von Nichtwissen, von Ahnungslosigkeit. Paul Debes hat immer mal gesagt, da ist Noch einer, so wie ich, ne? Derselbe nochmal, ich nochmal. Das ist die Haltung der Brahma-Viharas. Und der Rachte sagt, das heißt, die Welt als Fülle und Reichtum erleben. Weil alles irgendwo zu mir gehört. Nicht in den Satipatthana wird das Ich auseinandergelegt und man wühlt und wühlt und findet nirgends ein Ich sozusagen. Das Ich wird zerbröselt. Und hier ist praktisch ein anderer Ansatz. Da wird das Ich weit gemacht, aber nicht das Ego weit gemacht, sondern das Ich wird so weit gemacht, bis es gar keine Grenzen mehr hat, bis alle drin sind. Da fällt auch die Unterscheidung Ich und andere weg. Nur ganz kurz, das sind die beiden wichtigsten Formen oder die bedeutendsten Formen der Vertiefung. Von Samadhi, Entschuldigung, die Vertiefung und die Brahma-Viharas. Aber der Buddha nennt weitere, zum Beispiel die Freiungen, wo es um die Veränderung und die Vereinfachung der Wahrnehmung geht. Das sind die Formfreiheiten, das große Ziel. Also das Erleben von Weltlosigkeit in dem Sinn, dass überhaupt keine Gegenständlichkeit mehr da ist. Dass der Geist nur noch, wenn ihr so wollt, mit sich selbst beschäftigt ist, sich selbst betrachtet, die eigenen Strukturen, die Wahrnehmungsstrukturen und die Erlebensstrukturen von Geist im Mittelpunkt sind. Es ist sozusagen jenseits unserer Erfahrung, ich will es nur mal nennen, um zu zeigen, dass der Buddha immer sehr unterschiedliche Zugänge wählt, je nachdem, welcher Typ man ist, je nachdem, welche Art von Praxis und welches Verständnis uns am nächsten ist. Und eine letzte Form von Samadhi will ich auch noch erwähnen, weil sie ein paar Mal schon aufgetaucht ist. Das sind die Machtgebiete, das sind die Machtfährten. Also eine Art von Einigung, wo der Betreffende sich auf die Ebene des Magischen begibt, um in einer ganz anderen Art und Weise mit Materie umzugehen. Eben die Trennung, hier bin ich, der kleine Mensch, da draußen ist diese stabile, feste, unveränderliche Materie. Das soll überwunden werden. Wer diesen Weg geht, der lernt mit Materie zu spielen und zu sehen, ja, Materie ist ja auch nur ein Abfallprodukt von Chitta. Das wäre ein weiterer Weg. So, jetzt hole ich nochmal Luft, weil ich wie gestern auch hier, sag mal, gleich so in die Spitzenetage eingestiegen bin, wo Samadhi enden kann oder wo es hinführen kann. Aber wir sind ja auch interessiert, wie sieht's denn für den buddhistischen Otto-Normalverbraucher an? Nein, wie sieht es für uns aus, damit Samadhi auch in die Bereiche hineinwirkt und hineinstrahlt, in denen wir mehr zu Hause sind? Also da will ich ein paar Bemerkungen noch dazu machen, dass wir nicht nur die reifsten Früchte von Samadhi hier uns auf den Tisch legen, sondern auch das uns Bekömmlichere. Ich lese dazu einen Satz vor, der in die richtige Richtung zeigt. Der Buddha sagt, heilige, rechte Vertiefung will ich euch weisen, mit ihrem Gefolge, mit ihrer Begleitung. Das höret und achtet wohl auf meine Rede. Gewiss, o Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam, und der Erhabene sprach also, was ist also heilige, rechte Vertiefung mit ihrem Gefolge und ihrer Begleitung? Es ist da rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes Wandeln, rechtes Mühen, rechte Einsicht. Eine von diesen sieben Gliedern begleitete Einheit des Herzens, das heißt man, ihr Mönche, heilige, rechte Vertiefung, und zwar mit ihrem Gefolge, und zwar mit ihrer Begleitung. Ich habe die ganze Zeit von Samadhi gesprochen, und hier sagt der Erwachte, Samadhi ist nur dann wirklich in Ordnung, wenn sie begleitet ist, wenn sie nicht irgendwo so isoliert behandelt wird, sondern wenn sie begleitet ist von sieben weiteren Dingen. Und damit sind wir unmittelbar verwiesen auf den achtfachen Pfad, denn das hat der Buddha uns ja gesagt. Samadhi steht am Ende. Aber das kann nur funktionieren, das kann sich nur realisieren, wenn die anderen 7 Aspekte des Weges auch behandelt werden, wenn das auch da auftaucht. Und deshalb will ich den 8-fachen Pfad mal ganz kurz durchgehen unter dieser Perspektive. Welche Rolle spielen denn die einzelnen Glieder in Bezug auf Samadhi? Nicht in Bezug auf andere Aspekte, sondern welche Rolle haben die 7, wenn man das Endziel Samadhi sich vor Augen hält? Es wird hier genannt als Gefolge und Begleitung oder unterstützende Faktoren und die Ausstattung von Samadhi. Der 8-fache Pfad fängt ja immer mit der rechten Anschauung an. Was hat es mit Samadhi zu tun? Naja, erstmal, dass man überhaupt weiß, dass in Vielfalt kein Heil zu finden ist. Insbesondere, dass im Sinnen wohl kein wirkliches Heil zu finden ist. Wenn man das nicht weiß, käme doch nie auf die Idee, das zu überwinden. Wenn man nicht weiß, dass es so etwas wie mystische Erfahrungen gibt, Transzendierung von Dualität, wenn man das nie gehört hat, ja, wie kommt man denn als normaler Mensch drauf? Deshalb rechte Ansicht am Anfang. Und die richtige Gesinnung, zweitens, sagt das Gleiche. Du musst es auch dann wollen, wenn du eingesehen hast, das gibt es und das ist viel heilsamer als das normale Erleben, dann strukturiert sich doch auch unsere ganze Motivation um. Ist eben nicht mehr fixiert auf die Sinnesdinge, sondern sie polt sich langsam um und ist mehr und mehr ausgerichtet auf Samadhi. Dann kommen wir zu dem ganzen Bereich, den wir Ethik nennen. Der Buddha nennt ihr dann 4 Arten und Weisen, wie man mit Sprache richtig umgehen kann. Und er erhält jetzt sehr schnell, dass man Sprache auch verwenden kann, um Samadhi zu fördern oder Samadhi zu verhindern. Wenn ich lüge, ist es doch gerade eine Spaltung, eine Trennung zwischen Wahrheit und dem, was ich sage. Wie kann man Samadhi anstreben, wenn man in seiner Sprache die Wahrheit vernachlässigt oder das Gegenteil sagt? Barsche Rede, nein, hintertragen kommt immer als zweites. Da ist ganz deutlich, was Sprache an Negativität haben kann, an Trennen der Funktion. Wenn ich Intrigen spinne, wenn ich Menschen gegeneinander ausspiele, selbst wenn ich die Wahrheit sage, ist es doch der schlagende Beweis, dass ich mehr Spaltung hineinbringe in die Existenz und weniger Harmonie. Bei der barschen Rede, Schimpfen oder wie man es nennen will, ist es genauso. Wenn ich jemand anpflaume, anbrülle, vernichte ich doch gerade die Ruhe, die Stille, die Einheit, die er in sich gespürt hat. Ich irritiere ihn, ich verletze ihn. Ich mache das Gegenteil von ihn zur Ruhe, zur Stille zu bringen und zur inneren Zufriedenheit zu bringen. Und bei Plappern und Plaudern, Schwätzen, ist es auch offensichtlich. Plappern und Plaudern beschäftigt sich immer mit Vielfalt. Da kommt man vom Tausendste aufs Hunderttausendste und beim Hundertsten aufs Tausendste. Es geht immer ins Detail, immer auch noch über Überflüssiges wird geredet, dummes Zeug wird dahergeredet. Das ist doch genau das Gegenteil von Samadhi. Vielfaltsgerede ist nicht einheitsfördernd. Und deshalb die Empfehlung des Erwachten. Nicht lügen, nicht hintertragen, nicht laut barsch reden und auch nicht schwätzen. Also wir sehen uns im ganzen Vorfeld schon, alles, was der Erwachte lehrt, auch diesen Aspekt hat, es führt zu Samadhi hin. Es gibt ja sogar eine Aussage, wo der Erwachte bewusst sagt, die Einhaltung der Sila wuchtet gleichsam auf Samadhi hin. Sila ist nicht ein Selbstzweck an sich, obwohl es gute Nebeneffekte hat, natürlich im gesellschaftlichen Bereich. Aber die Einhaltung der Sila verändert ja auch die Menschen in Richtung Samadhi. Wenn ich jemand umbringe, um auf den Tatbereich jetzt mal zu gehen, ja, das ist das Gegenteil von Samadhi. Ja, wenn ich in Gegensätzen bin, wenn ich andere des Lebens beraube, wenn ich anderen was nehme, sie bestehle, ja, ist das sozialer Unfrieden, der da geschaffen wird. Persönlicher Unfrieden, weil die Menschen an den Dingen hängen, die sie haben. Und wenn ich in bestehende Beziehungen einbreche, sexuellen Missbrauch mich hingebe, ja, das ist auch das Gegenteil von sozialem Frieden, von innerer und äußerer Harmonie. Und bei dem rechten Mühen, das hatten wir ja schon im Zusammenhang auch mit Virya besprochen, da ist nun das Arbeitsfeld die eigene Psyche selbst, das Herz selbst, wo es darum geht, alle die Impulse, die aufsteigen und die gerade Samadhi verhindern, die in die Vielfalt wollen, die aus dem Weg zu räumen und umgekehrt die Dinge, die Gedanken in uns zu fördern, die mehr in Richtung Samadhi gehen. Und nicht anders bei der rechten Achtsamkeit. Komm nochmal auf Satipatthana zurück, wo Achtsamkeit im reinen Beobachten der Realität des Moments besteht. Das ist ja fast schon Stille. Wenn man nur sieht, was im Moment ist, wenn man nur die drei Daseinsmerkmale sieht, das ist ja schon ein Ausdruck von, ja, tut sich ja, nichts mehr, ist ja nicht mehr viel. Und wenn diese sieben Aspekte trainiert sind, dann ist es kein Wunder, wenn man das erreichen kann, was ich am Anfang beschrieben habe, nämlich die Wiederherstellung der inneren Einheit, der psychischen Ausgeglichenheit, nicht? Der Glättung der Wogen, die wir in uns spüren. Und als letzten Satz will ich nochmal etwas über die Perspektive sagen, damit wir hier auch wirklich wissen, wie weit geht das Ganze. Ihr erinnert euch daran, dass ich begonnen habe mit der Beschreibung der brahmischen Zustände am Anfang dieses Weltzeitalters. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich habe das verstanden, Samadhi heißt da wieder zurückkehren, wieder dahin, ja, also diese Einheit wiederherzustellen, wieder ein Leuchtender zu werden. Das wäre nicht falsch, nicht verkehrt, aber es wäre ein bisschen kurz gesprochen, weil ich habe ja immer unterschieden zwischen den fünf Aspekten, über die wir in dieser Woche reden, als Dhamma, die uns in diesem Leben helfen und voranbringen, und diesen fünf als Indriya, als Heilsindriya, die eben den ganzen Kreislauf, den immer wiederkehrenden Kreislauf, ein für alle Mal beenden. Und so ist auch Samadhi zu verstehen. Es geht nicht darum oder nicht alleine darum, wieder ein Brahma zu werden, um für unendlich lange Zeit sozusagen auf Wolke 7 oder 17 zu schweben und zu sagen, ach, wie ist das schön. Die Leuchten sagen ja immer mal, oh Wonne, mehr machen die ja gar nicht. Das wäre deshalb so kurz gesprungen, weil, jetzt komme ich nochmal auf unsere Marmelade zurück, es bleibt nicht so. Es gilt für die Marmelade, das Gläschen wird jeden Tag leerer. Und es gilt auch für die brahmischen Zustände. Irgendwann sind sie leer gelöffelt sozusagen. Wir befinden uns wieder da, wo wir uns im Moment befinden. Also Samadhi Indriya hat lediglich die Funktion, unsere Erfahrung so zu gestalten, unseren Geist so fit zu machen, dass wir den letzten Schritt ins Freie auch noch gehen können. Und das unterscheidet den Buddha-Dhamma von anderen religiösen Lehren. Die Hindus lehren die Einheit mit Brahma. Die sagen auch, kehrt zurück zu Brahma. Geht ein in Brahma. Und auch die christlichen Mystiker lehren, werdet eins mit Gott. Lasst eure kleinen Egos, lasst die da zu Hause und werdet wieder eins mit Gott. Nur all diese Erfahrungen haben wir oft und oft und oft schon gemacht und sind doch wieder hier, wo wir gelandet sind. Das heißt, es gibt mehr zu tun. Es gibt einzusehen, dass Samadhi eine wichtige Entwicklungsstufe ist, ein wichtiger Schritt, aber noch nicht der letzte Schritt. Und den letzten Schritt, den kann man nur dann gehen, wenn man etwas weiteres entwickelt, nämlich Panya, Weisheit, eine tiefe Art der Durchschauung von Realität. Und genau das ist Thema morgen.